Wir wollen für diesen Morgen ein Schriftwort lesen aus dem Buch 1. Könige. 1. Könige 19. Ich lese uns etwas längeren Abschnitt. 1. Könige 19. Ich lese vom Anfang, ja, einschließlich Vers 18. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit deine Seele tue wie einer von diesen Seelen. Als er das sah, machte er sich auf und ging hin um seines Lebens willen, kam nach Beerseba und in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging eine Tagereise weit in die Wüste und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und bat, dass seine Seele stürbe und sagte, es ist genug, so nun nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief unter dem Ginsterstrauch. Und sieh, ein Engel rührte ihn an und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er sah sich um und sieh, neben seinem Kopf lag ein geröstetes Brot und statt ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und sagte, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Er stand auf, aß und trank und ging durch die Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sagte zu ihm, was machst du hier, Elia? Er sagte, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert. Denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, mir mein Leben zu nehmen. Er sagte, geh hinaus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und sieh, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach vor dem Herr her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er das Gesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sagte, was tust du hier, Elia? Er sagte, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sagte zu ihm, geh wieder deines Weges nach der Wüste von Damaskus, geh hinein und salbe Hazael zum König über Syrien. Und Jehu, den Sohn Nimshis, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entkommt, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entkommt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen, 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht vor Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Den Gedanken habe ich heute überschrieben mit dieser Frage, die Gott Elia stellte. Was machst du hier, Elia? Nun, damit man das besser versteht, warum Elia, warum Gott diese Frage stellen musste, Elia, warum Elia auf einmal in dieser Höhle gewesen ist, Warum das so gekommen ist, möchte ich ganz kurz noch etwas tiefer eingehen. Und die Geschichte von Elia berichtet, aus dieser Geschichte können wir schließen, dass Elia ein großer und treuer Prophet des Herrn gewesen ist. Dass Elia mit ganzer Hingabe Gott gedient hatte und auch besonders für ihn geeifert hatte. Und in Elia, wir treffen Elia das erste Mal, als wir, wenn wir jetzt 1. Könige 18, 17 auftun, und dann fängt das Kapitel so an, und es sagte Elia, der Tisbiter von den Einwohnern Gileads zu Ahab, und so weiter. Das erste Mal treffen wir hier Elia. Es wird gesagt, dass er, der Elia, der Tisbiter, es ist nach dem Namen der Stadt, da er, von welcher er kommt, im Norden Israel. Und von hier aus lesen wir und hören wir von Elia. Und gleich lesen wir und hören wir, dass Elia von Gott gesandt zu dem König Ahab und mit einer nicht unbedingt schönen Botschaft, dass Gott lässt keinen Regen über die Erde kommen, weil sie eigentlich und der König selbst Gott verlassen hatte und viele Gräuel getan hatte und Gott sie strafen wird und nicht regnen lassen. Und so begegnen wir jetzt am Anfang in Elia. Und es wird berichtet, dass 3,5 Jahre kam kein Regen, auch kein Tau auf die Erde. Und es ist eine schlimme Zeit, aber Elia wurde versorgt. Elia wurde versorgt. Einmal wurde versorgt er von den Raben und hat Wasser gehabt. Und dann bei einer Witwe in Zarpat war er unterbracht. Aber Elia, warum kam es so, dass Elia in die Wüste, in die Höhle geflohen ist? Und es wird uns angesagt im vorherigen Kapitel, im 1. Könige 18, das werden wir jetzt nicht durchgehend lesen, dass Elia für den Herrn Zebaoth geeifert hatte. Dass er ist allein gestanden vor einer Masse von Propheten, Baals Propheten und vor dem König Ahab, welcher eigentlich nicht unbedingt liebevoll zu Elia gestanden ist. Und so stand Elia vor ihnen und Gott bezeugte sich, da hat ein großes Wunder, und die Propheten, die heidnischen Propheten wurden dann auch umgebracht. Und Isabel, wir haben gelesen jetzt, sie sandte einen Boten, als Ahab nach Hause gekommen ist und ihr erzählt, was Elia angestellt hatte. Wie interessant, ja? Er sah auch, dass Gott sich bekennt hatte, das Feuer vom Himmel, weil sie das Opfer verzehrt hatte. Und doch geht er und erzählt seiner Frau, was Elia getan hatte. Nicht, was Gott getan hat, was Elia getan. Und sie sendet einen Boten und sagt, morgen um diese Zeit wird mit dir geschehen das Gleiche, was du gemacht hast mit meinen Propheten. So. Und es heißt, er ging. Er ging weg, er ging um sein Leben. Er hat eine Furcht bekommen. Er war auch der gleiche Mensch wie wir. Er hat die gleiche Empfindungen gehabt. Und er hat Angst bekommen. Und er geht, und was interessant, er ließ seinen Diener irgendwo, dass er auch unangetastet bleibt und geht alleine. Und er wusste, dass die Isabel, sie konnte nicht den Gott Israels vertragen, weil es eine heidnische Frau gewesen ist. Und dass sie auch wird lange suchen, und es kommt der Tag, wenn sie ihn auch finden wird. Und darum geht er den weiten Weg und versteckt sich am Berg Horeb. Er geht zum Berg Horeb, auch besondere Gedanken, und versteckt sich in dieser Höhle. Und in dem allem, dass Elia jetzt flieht, können wir heute nicht ihn als einen vielleicht fliehenden oder einen schwachen Menschen bezeichnen. Das, was Elia getan hatte, wenn wir uns das nur vorstellen, die 400 und 450 Propheten, die eigentlich das eine wollten, dass Elia doch nicht, dass Gott sich nicht bezeugen möge zum Elia. Sie waren alle feindlich gesinnt. Und die Isabel, es heißt doch, dass sie das Obadja, der hat versteckt 100 Propheten, je 50 und 50. Das waren die er kannte, die er sie auch in Höhlen versteckt und sie versorgt, damit sie am Leben bleiben. So, sie, die Jezebel, sie ging nach und suchte. Sie suchte, wer ist noch da, der dem Gott Israels dient. Und darum, Elia, er hat vieles getan. Er hat ein großes Werk getan vor Gott und vor den Menschen. Und dann sagt er, es ist genug, Herr. Ich bin nicht besser wie meine Propheten. Nimm meine Seele. Er ist müde geworden und ist gegangen. Ich habe mir die Frage gestellt, warum ist Elia gegangen an den Berg Horeb? Er konnte doch in einen anderen Ort gehen, er konnte doch ins Ausland fliehen. Ja? Er konnte vielleicht irgendwie da, wo seine Nächste oder Verwandtschaft sind, dahin zu gehen. Aber es zog ihn an den Berg Horeb. Und dieser Berg Horeb, er wusste auch, was mit diesem Berg Horeb verbunden gewesen ist bis jetzt. Wir wissen ja, dass an diesem Berg Horeb hat Gott einst zu Mose das erste Mal geredet. Als Mose die Schafe hütete, da brennte der Dornbusch und der Herr redete hier am Berg Horeb. An dem Berg Horeb machte Gott einen Bund mit dem Volk Israel und hat einen Bund geschlossen mit ihnen, dass sie soll ihm dienen. Hier redete Gott mit dem Volk Israel und sie hatten Angst. Sie haben Furcht bekommen und auch schöner Gedanke, 2. Mose 17, als das Volk Israel ohne Wasser war und Durst litt, 2. Mose 17, Vers 6, sagt der Herr dann zu Mose, ich lese auf Vers 5, der Herr sagte zu Mose, geh dem Volk voran, nimm einige von den Ältesten Israels mit dir, nimm deinen Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, und gehe voran. Sieh, ich will dort am Horeb vor dir auf den Felsen stehen. Da sollst du den Felsen schlagen, so wird Wasser herauslaufen, damit das Volk trinke. Ein besonderer Berg jetzt für die Menschen. Natürlich, bei Gott sind alle Berge gleich. Aber gerade hier an diesem Berg begegnete Gott Mose mehrmals. Und er sagt, dort an dem Berg, dort werde ich auf einem Felsen stehen und ich werde euch Wasser schenken. Und Geschwister, an solch einen Ort hat es jetzt Elia gezogen. Es war für ihn nicht nur einfach fliehen von der Jezebel, ja, aber an solch einen Ort hat es ihn gezogen. Geschwister, mir scheint, er wusste, was der Berg, was da alles geschehen ist, und es zog in einen Ort, wo der Herr schon so oft geredet hatte. Er schätzte diesen Ort und es war für ihn etwas Besonderes. Und Geschwister, mir kam dann in Sinn, ein Ort, wo der Herr geredet hatte, war dieser Berg Horeb, damals für das Volk Israel. Wo ist heute für uns der Ort, wo der Herr redet? Ist es nicht der Ort, wo wir am Sonntag oder am Mittwoch zusammenkommen? Und Geschwister, das war ein Anziehungspunkt für Elia. Es hat mich so bewogen, dahin wollte Elia fliehen. Er floh von der Jezebel, aber an diesen Ort, wo der Herr redet, wo der Herr schon vieles getan hatte. Und Geschwister, er schätzte das. Und das möge der Herr uns auch alles schenken, dass wenn wir an einem Ort einen Zug haben, ein Verlangen haben, an einem Ort zu sein, dass das der Ort ist, wo der Herr redet, wo der Herr schon viel gesprochen hat, wo der Herr für uns viel getan hat, der Herr uns viel Segen geschenkt hat, wo er eigentlich steht und dieses Wasser, das lebendige Wasser schenkt. Und so zog es Elia an diesen besonderen Ort und er liebte diesen Ort wahrscheinlich. Mir kommt in Sinn, als David sagte in einem Psalm, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Das Gleiche, er hat ein Verlangen gehabt und wenn er auch nicht da gewesen ist, er wusste, da wo die Wohnung des Herrn Zebaoth ist, da ist lieblich und schön und es war auch eine Freude bei ihm, an diesem Ort zu sein. Nun aber der Gedanke für heute Morgen, wir haben gelesen, dass Gott einen Engel sandte und Elia Speise gab. Er gab ihm Speise und der Engel berührte ihn und sagte, steh auf und iss. Und er isst und legt sich wieder hin zum Schlafen. Und dann weckt ihn der Engel wiederum und sagt, iss, du hast einen Weg, den Weg vor dir. Aber er sagte nicht, wohin, ja? Und es heißt dann, er stand auf, trank und aß, Vers 8, und ging durch die Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes Horeb. Da ging jetzt Elia. Gott hat ihm noch nicht gesagt, wohin er gehen soll. Und dann kommt die Stimme des Herrn zu ihm in der Höhle. Was machst du hier, Elia? Wisst ihr, es war nicht so, dass Elia von Gott sich irgendwie eine Distanz genommen hatte und sich geflohen. Gott war auch mit Elia auch in der Höhle. Und Gott konnte mit dem Elia auch in dieser Höhle reden, weil Gott sah seinen treuen, ergebenen Diener. Und Gott wusste doch von voraus, warum Elia da ist in der Höhle. Aber er stellt ihm die Frage, was machst du hier, Elia? Es war für den Elia in diesem Moment der falsche Ort. Eigentlich da wollte Gott Elia gar nicht haben in dieser Zeit, in diesem Moment. Gott fragt ihn, was machst du hier? Und Elia sagt ihm dann, alles was er getan, ich habe geeifert, ich habe, das Volk Israel hat deinen Bund verlassen, die haben deine Altäre zerbrochen, sie haben dem Baal dienen, sie haben deine Propheten umgebracht, ich bin allein geblieben. Wisst ihr, Elia war in so einer Lage, wo für ihn alles die Welt zusammengebrochen ist, wie wir heute sagen. Er meint, ich bin allein geblieben und da, am Berg Horeb in der Höhle wäre ich noch geborgen. Aber Gott sagt zu ihm, tritt aus der Höhle raus, komm raus. Komm raus aus dieser Höhle, aus dieser Dunkelheit, komm raus, ich will mit dir reden. Und dann lesen wir, dass es heißt, ich werde vorübergehen an dir. Und dann kam ein starker Wind, wo die Berge zerriss und dann ein Erdbeben, dann Feuer. Und was interessant ist, ja, Elia reagiert auf das alles nicht. Wisst ihr, mir scheint es, dass er so eine enge Gemeinschaft mit Gott, dass er wusste, wo der Herr ist. Und als dann kommt ein stilles, sanftes Sausen, es heißt, verhüllte Elia sein Angesicht. Elia hat verstanden, jetzt ist der Herr. Jetzt wird der Herr mit mir reden. Und er verhüllt sein Angesicht. Und was sagt Gott zu ihm? Was tust du hier, Elia? Die einzige Frage stellte er dem Elia, was tust du hier, Elia? Elia wusste nicht, dass der Herr hat schon ihm eine Erlösung bereitet, dass doch noch ein Prophet ist. Das wusste er nicht. Elia wusste nicht, dass der Herr jetzt eingreifen wird und alle Wege Ahabs und Jezebel durchkreuzen. Das wusste er alles nicht. Aber als Mensch reagierte und Gott stellte ihm diese Frage. Geschwister, ich habe mir dann Gedanken gemacht. Elia, der Prophet Gottes, war jetzt nicht dort, wo der Herr ihn hingesandt hatte. Und der Herr stellte ihm eine Frage. Wie geht es vielleicht uns manchmal? Mir war das so irgendwie besonders, dass Gott führte eigentlich, der Weg Elias ging so, dass Elia in eine Lage hineingekommen ist, dass er meinte, ich bin allein und ganz verlassen. Er sah die Gotteswege nicht, warum das ist. Das Einzige, was Elia getan hatte, er hat alles getan, was er für den Herrn konnte. Er hat alles getan, was der Herr von ihm erwartete. Er hat nichts vielleicht einfacher sich das Leben gemacht, nichts leichter gemacht. Aber das führte dazu, dass Elia um sein Leben fliehen muss. Und ich habe mal gelesen früher eine Geschichte in einem Krieg waren die Soldaten dann zusammen und sie sprachen über das, wie es geht, wie es schlimm geht und sie kamen auf Gott. An diesem Moment kommen Menschen oft auf Gott, wenn etwas schwer ist, ja. Und dann sagte einer, wenn es einen lebendigen Gott gibt, warum lässt das alles so zu? Warum lässt er zu, dass ein Krieg ist, ein Unfriede und so viel Unglück auf der Erde. Und dann sagte ihm ein anderer Mensch, Gott ließ auch noch was anderes zu. Gott ließ zu, dass sein Sohn an das Kreuz genagelt wurde. Gott ließ zu und sah zu, dass sein Sohn an dem Kreuz leiden musste. Gott ließ zu, dass sein Sohn sterben musste am Kreuz. Das ließ Gott zu, weil Gott ein anderes Ziel verfolgt hatte, weil Gott etwas anderes mit den Menschen vorhatte, dass er sie einfach helfen möchte. Ja? Und so fragen Menschen, wenn sie merken, sie kommen in eine Lage hinein. Ja? Aber die Lage, die Führungen Gottes sind oft für uns Menschen unverständlich und wir können Fragen stellen. Ich glaube, dass Gott oft muss Menschen führen, er muss sie führen, solche Wege, bis sie endlich nach Gott fragen. Dass Gott Menschen, die er noch retten will oder denen noch geholfen werden könnte, dass er sie führt solche Wege, wie Elia gegangen ist. Er führt sie solche Wege, dass sie an ihn denken wegen, wenn ihnen noch geholfen werden könnte. Und so lässt Gott das manchmal zu. Aber die Frage, die er stellte Elia, was machst du hier, Elia? Sie kann klingeln, auch als ein Vorwurf. Und die Frage beschäftigt mich die letzten Tage, wie diese Frage könnte zu meiner Seele reden oder zu unserer Seele. Wie kann es vorkommen, dass ich mich an einem Ort befinde, da der Herr mich gar nicht haben möchte? Da, wohin ich selbst hingegangen bin und wird er mir die Frage stellen. Ich dachte, wenn er jetzt mich treffen würde in einem, meinetwegen, Kino oder einem Konzert, Geschwister, und er würde mir die Frage stellen, was machst du hier? Welche Antwort könnte ihm geben? Welche Antwort könnte Gott vertrösten oder welche Entschuldigung wäre für Gott rechtschaffen gewesen, wenn er mir diese Frage stellen würde? Aber wisst ihr, es ist so, Elia, er den Umständen nach, hat er gehandelt, so wie vielleicht wie jeder andere und ich selbst handeln würde, schnell weg. Die Gefahr ist da, es geht um mein Leben. Ja? Und doch war das nicht das, was Gott von ihm erwartet hatte. Gott, Elia hat dann nicht gewartet, er ging. Er ging und hat sich versteckt in der Höhle. Aber Geschwister, manchmal geht unserem Leben auch so. Manchmal kann unserem Leben auch etwas vorkommen, dass uns das Leben scheint wie ein Erdbeben und uns geht alles da innen durcheinander in unserer Seele. Wir werden nicht zurechtkommen. Wir glauben, wir sind allein geblieben. Wir werden glauben, dass uns alle auch Verwandte und Geschwister verlassen haben. Wisst ihr, das ist das, was der Feind an uns zuredet und sagt, ja, du bist ja allein geblieben. Keiner will von dir was. Keiner gibt dir Recht. Geschwister, das will der Feind. Er will nur das, damit wir fliehen mögen. Damit wir fliehen mögen in eine Höhle, in eine dunkle Höhle und da sich geborgen fühlen. Aber Geschwister, der Herr will das keinen Fall. Er sagte, komm raus, Elia. Und dann kommt Sturm, das zweite, das dritte. Und dann kommt die Stille. Ja? Dann kommt die Stille. Und Geschwister, der Herr redet zu einem Menschen, der Mensch stille wird. Wenn der Mensch stille wird und sich hingibt. Ich denke jetzt an ein Bild. Ich habe mal ein Bild gesehen, ich weiß es schon nicht mehr wo. Ein großes Bild und das ist aufgezeichnet, die Zeit, die Märtyrerzeit. Und man sieht so, dass den Raum, wo die gefangen, die Christen gewesen sind, Kinder, Erwachsene, ältere Menschen, Frauen, alles gemischt, alle zusammen. Und da ist ein großes, also eine große Tür mit einem Bogen, ist nur zu, aber man sieht durch. Und man sieht ja eigentlich die Arena, wo die Löwen rumgehen. Ja? Und Geschwister, ich fragte mich dann, was bewegt in diesem Mensch im Moment diese armen Seelen? Ja? Das, die brüllen die Löwen und da stehen die Kriegsknechte und sie suchen aus, welchen sie dann rauswerfen sollen. Und da sieht man eine Frau mit einem kleinen Kind und dann steht ein alter Greis und man sieht, wie er ihnen zuredet. Er steht und redet ihnen zu, dass sie doch aushalten. Das ist das Letzte noch. Der Herr wird doch sie in die Herrlichkeit bringen. Sie sollen ausharren. Aber Geschwister, wisst ihr, ich glaube, in diesem Moment hilft nicht so viel das Reden. Natürlich ist es schön, wenn jemand hilft und redet. Aber da, was in der Seele vorgeht, es ist unbeschreiblich. Elia ging es auch so. Ihm ging es auch so. Er wusste, der Tod ist hinter ihm her. Und doch, Geschwister, ging er nicht von Gott weg. Doch war er, sein innerer Zustand war so, dass Gott ihm nachging in diese Höhle und ihn rausholte und redete mit ihm. Und Elias Weg war noch lange nicht fertig. Wenn wir die Geschichte wissen, Elias Geschichte, es ging noch weiter, bis Ahab dann umgekommen ist, bis sein Sohn dann umgekommen ist. Und dann konnte Elia erst der treue Prophetendiener ablegen und zum Herrn eingehen. Aber Geschwister, diese Stille, diese Kraft, die in dieser Stille liegt und der Gott der Herr reden kann. Und ich glaube, dass Gott jedem Menschen, jedem treuen Kind Gottes oder jedem aufrichtigen Mensch sogar das gegeben hat, dass er erkennen kann im Voraus. Wenn ich jetzt an einen Ort hingehe, will der Herr mich dort haben oder will mich nicht haben? Gott fragte einen von den großen Propheten, was machst du hier? Und Gott wird auch mich und dich fragen, was machst du hier? Als ich am Dienstagabend, glaube ich, saß ich da an diesem Wort und habe mich beschäftigt, habe ich eine Nachricht bekommen, Geschwister. Und das will ich da, es hat so irgendwie passt. Es ist in unserer Gesellschaft, in der ganzen Welt gibt es heute viele, gab es auch immer so Rituale oder Feste oder was auch immer gibt, wo die Menschen dann einbezogen werden. Sie werden begeistert gemacht für das. Sie werden irgendwie hingezogen und viele Menschen machen damit. Sie machen mit dem allem und es ist eine Freude. Und oft liegt ein ganz böser Hintergrund, warum eigentlich das gemacht wird. Und wir wissen, was heute die Zeit ist, das Kürbisfest, das Halloween, ja? Ja, Halloween. Und da habe ich bekommen irgendwie so eine kurze Aufklärung über das. Ich habe mir eigentlich früher nie Gedanken gemacht, habe ja nie mitgemacht, habe das auch nie verstanden und irgendwie so etwas Unangenehmes immer empfunden, wenn Kinder Gottes von dem sprachen. Und dann ist so ein kurzes Video, eine Erklärung, woher das kommt. Auch ist beschrieben, dass die Kinder und die Eltern machen mit den Kindern mit. Es kommt ursprünglich aus Irland. Und es ist eigentlich entstanden, dass, irgendwie hat mir kurz irgendwo aufgeschrieben, ja, der Hintergrund, es ist entstanden so, dass sie haben so ihren besonderen Gott, die Irländer, und die sagen so, dass in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November steigen die toten Seelen aus den Gräbern auf. Das sagen sie. Und eigentlich ist das ein Fest der Teufel und Dämonen. In Irland ehrten sie den Gott, einen Gott der Toten ehren. Sie stellen mir vor, ja? Einen Gott der Toten ehren und gedachten an diesen Tagen den toten Seelen. Und sie haben auch auf diesen Tag der Jahreswechsel gewechselt. Wir haben jetzt 31. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt heute das so noch ist bei Ihnen, der Jahreswechsel, aber es war der Ursprung so. Und die sagen so, gerade in diesem Jahreswechsel, wo jetzt Oktober ist noch warm, November ist kalt, ist eine günstige Zeit, wo sie eigentlich mit ihren Weissagungen, es klappt bei ihnen gut und Menschen beten für das bevorstehende Jahr. Und die Kürbis hat eine besondere Rolle. Die Kürbis besondere Rolle. Sie machen das, hatten das gemacht, so wie jetzt hier gemacht. Da wird es rausgeschnitzt und noch eine Kerze reingesteckt, dass sie noch schlimmer aussieht. Und die Priester, ihre Priester, die forderten immer an diesem Fest Kinderopfer. Merken, wie weit es geht, ja? Es fordert Kinderopfer. Und dann wurde das aufgestellt und es wurde gerufen, süß oder sauer. Kennen wir das, ja? Laufen die Kinder rum und fragen, süß oder sauer. Scheinbar ist das etwas, man kann lachen darüber, sie haben ihren Spaß. Aber Geschwister, es kommt vom Untergrund, es kommt vom Teufel. Und die, die nicht geopfert haben, die haben den Fluch bekommen. Aber Geschwister, stellen wir vor, wir machen da irgendwo mit. Stellen wir vor, wir machen wie wir. Welche Frage wird Gott uns stellen? Was werden wir mit dem Herrn anfangen? Es ist eigentlich ein Gräuel vor Gott, dieses Fest. Ich weiß, dass nicht jeder das so extrem ansieht, sage ich so. Aber es ist so. Man macht sich teilhaftig. Wenn wir da mitmachen, wir machen uns teilhaftig. Wenn wir da irgendwie unsere Spaß und Freude haben würden und dazu unsere Kinder noch mitmachen lassen, wir machen uns teilhaftig an dem Gräuel Gottes. Es ist eine Tradition eigentlich und man gibt eigentlich dem Anerkennung, diesem Gott, den Toten. Wie schlimm, wie schlimm. Was sagte Gott zu Volk Israel? Ihr sollt nicht neben mir andere Götter und so weiter haben. Es ist ein Gräuel vor Gott. Es wurde damals nach dem alten Bund mit einem Tode bestraft, wenn die Menschen den Götter dienten. Es war vor Gott ein Gräuel. Aber wir haben gelesen in Vers 18, 1. Mose 19, sagt so Gott zu Elia: Ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht vor Baal gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hatte. Diese Aufklärung über dieses Fest habe ich nicht gesucht, Geschwister, aber als ich die gleichen Gedanken hatte, nicht über das Fest, aber überhaupt allgemein, habe ich das bekommen. Und Geschwister, und dieses Wort, was sagte Gott zu Elia? Elia meinte er allein. Aber Gott sagte: Weißt du, Elia, ich habe noch 7000 in Israel. 7000, eine große Menge. Natürlich war das wenig für die allgemein gesehen. Aber doch, die vor dem Baal ihr Knie nicht gebeugt haben, nicht geküsst haben. Und Geschwister, wenn wir an dem Ort sind, wo der Herr uns haben will, wo der Herr eine Freude hat uns, mit uns, dann haben wir da nicht mitgemacht mit dem anderen. Aber wenn der Herr mich findet an einem Ort, wo ich nicht haben soll, wo für ihn ein Gräuel ist, Geschwister, dann habe ich meine Knie gebeugt vor dem Gott, dann habe ich den Baal geküsst, Geschwister. Es ist sehr ernst, es ist sehr ernst. Es ist nicht, ich will nicht eine Angst uns anjagen, aber das ist so, Geschwister, das Wort sagt so. Dann haben wir mitgemacht, dann sind wir teilhaftig geworden in diesem. Aber es gab in Israel Menschen, obwohl Isabel da gewütet hat, obwohl Ahab ist gottlos gewesen, obwohl sie die Aschera-Bilder und die Tempel aufgestellt haben, die haben alles Göttliche zerbrochen. Elias sagte, sie haben deine Altäre zerbrochen, sie haben deine Propheten getötet. Geschwister, so schlimm haben wir es noch nie gesehen, ja, wie das gewesen ist damals, so im natürlichen Leben. Aber Geschwister, und doch gab es Menschen, die da nicht mitgemacht haben. Doch gab es Menschen, die dem treuen Gott Zebaoth treu geblieben sind, die das gar nicht angeschaut haben. Sie waren alle eigentlich unter der Gefahr des Todes gewesen. Wenn Obadiah die 50 und 50 nicht verstecken könnte und Elia sie gefunden hätte, ja. Aber es sind viele auch umgekommen. Und doch sagt der Herr, es gibt noch. Es war der Rest. Es war der kleine Überrest. Der Bruder hat uns gelesen in Römer 11, dieses Wort, wo Apostel Paulus zu ihnen sagt, ja, Vers 4 und 5. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig gelassen, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. So ist also auch jetzt in dieser Zeit ein Rest übrig geblieben nach der Auswahl der Gnade. Geschwister, wir sollen nie Angst haben, dass keiner übrig bleibt. Wir sollen nie Sorge tragen, dass keiner bleibt. Geschwister, der Herr wird immer sag eine angenommene Zahl, 7000 haben, die werden nie vor der Welt, nie vor Baal, nie ihre Knie beugen, die werden nie mitmachen. Der Herr wird wie immer eine Anzahl haben, weil er sagte, er wird ja kommen. Der Herr sagte ja, ich will ja kommen und meine Braut holen. Das sind die, der Rest, wo Apostel Paulus sagt, das sind die Übergebliebenen. Und Geschwister, der Herr möge uns Gnade schenken. Er sagt, durch die Auswahl der Gnade. Gnade schenken, dass wir immer wissen, an welchem Ort wir uns befinden. Dass wir immer wissen, an welchem Ort der Herr mich nicht haben will oder haben will. Dass wir immer wissen, an dem Ort, wo ich bin, zähle ich noch zu diesen 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Der Herr schenkt jetzt mir und uns allen und jedem Kind Gottes, Geschwister, es ist nicht einfach in unserem Leben manchmal. Es sind die Dinge oft so versteckt oder unsichtbar, so wie jetzt dieses Fest, da laufen Kinder mit. Und ich denke jetzt, was die Eltern, die wissen überhaupt wahrscheinlich nicht, was sie jetzt mit den Kindern machen. Laufen ja immer Eltern mit den Kindern. Aber Geschwister, sie führen die ein in dieses Heidnische und wissen selbst nicht, was sie tun, weil sie selbst drin sind. Der Herr könnte auch noch viel Fragen uns stellen. Hier sagte er, was machst du hier? Er kann auch sagen, was machst du für mich? Was machst du nicht für mich? Eifern wir, wie Elia geeifert, Geschwister. Wisst ihr, gerade dieser Eifer für Gott, gerade dieses Verlangen, Gott gehorsam zu bleiben, zu tun, was Gott von ihm erwartet, gerade dieses Verlangen hat die Folgen gehabt, dass Elia verfolgt worden ist. Und Geschwister, es ist, Elia wurde auch verfolgt deswegen. Und möge der Herr uns schenken, Geschwister, dass wir immer, wo der Herr uns treffen wird, wo der Herr uns sehen wird oder anschauen wird, dass er uns auf dem richtigen Ort und Platz findet. Der Herr schenke uns das und mir alle. Geschwister, es gibt viele Orte auf der Welt. Es gibt viele schöne und unschöne. Es gibt viele, wo man dann fragt sich, ja, naja, macht es mir aus jetzt, wenn ich da bin. Aber denken wir nach. Schaut, Elia, der Herr konnte mit Elia sogar in der Höhle sein, ja? Weil die Verbindung wurde nie unterbrochen, obwohl Elia ging diesen Weg. Aber Elia ging nicht irgendwohin, Elia ging zum Berg Gottes. Und Geschwister, da ist der Platz, wo der Herr uns sehen will. Und da ist der Platz, Geschwister, wo der Herr uns was geben kann und geben wird. Und der Herr segne uns alle. Amen.